Und die Berufungsgeschichte Jeremias, finde ich, die lehrt uns, uns selbst nicht zu überschätzen und unseren Herrn nicht zu unterschätzen. Sie zeigt uns, wie Gott mit uns leben und mit uns zusammenarbeiten will. Was dabei wichtig ist, worauf es ankommt und was vielleicht überhaupt nicht die Rolle spielt, wie wir das oft meinen. Eine Geschichte, die uns einlädt, uns auf einen Gott einzulassen, der größer ist als unsere Pläne, Ideen und Ressourcen. Ein Gott, der eben überraschend anders ist. Und ich lese dazu Jeremia 1, die Verse 4 bis 10, nach der Elberfelder Übersetzung. Und dort beschreibt Jeremia selbst seine eigene Berufung folgendermaßen. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so. Ehe ich dich im Mutterschoß bildete, habe ich dich erkannt. Und ehe du aus dem Mutterleib hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Nationen habe ich dich eingesetzt. Aber ich, also Jeremia, sprach, ach Herr, Herr, siehe, ich verstehe nicht zu reden, denn ich bin zu jung. Da sprach der Herr zu mir, sage nicht, ich bin zu jung. Denn zu allen, zu denen ich dich sende, sollst du gehen. Und alles, was ich dir gebiete, sollst du reden. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an. Und der Herr sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich bestelle dich an diesem Tag über die Nationen und über die Königreiche, um auszureißen und niederzureißen, zugrunde zu richten und abzubrechen, um zu bauen und zu pflanzen. Jeremia wohnt in einem kleinen Dorf, so 7 Kilometer von Jerusalem entfernt. Er stammt aus einer Priesterfamilie. Und diese Geschichten über den Gott seiner Väter, der so wunderbar an seinem Volk gehandelt hat, die sind ihm von Kindesbein an vertraut. Er hat sie quasi mit der Muttermilch aufgenommen. Jeremia ist noch jung, als Gott ihn zum Propheten beruft, aber er merkt in diesem Moment, dass Gott ihn ganz persönlich anspricht. Und er sagt, und das Wort des Herrn geschah zu mir. Also so fängt Jeremia an, von seiner Berufung zu erzählen. Und hier wird deutlich, Jeremia sucht sich seinen Auftrag nicht selbst aus. Vielleicht fragt er in diesem Moment noch nicht einmal danach, wie Gott sich sein Leben vorstellt und ist in Gedanken ganz woanders. Vielleicht geht er auch ganz selbstverständlich davon aus, dass er irgendwann auch mal als Priester den Tempeldienst verrichten wird. Das hindert Gott aber offensichtlich nicht daran, Jeremia anzusprechen und ihn, ja, in seine Pläne einzuweihen. Und zwar so, dass der junge Mann ihn auch versteht. Das Wort des Herrn geschah zu mir. Hier handelt Gott allein durch sein Wort an Jeremia. Und ob Jeremia nun irgendwie eine Vision hat, also so ein inneres Bild, ja, das sich vor seinen Augen entfaltet, oder ob ein Engel Gottes ihm im Traum erscheint, ob er akustisch wirklich eine Stimme hört oder ob Gott direkt zu seinem Herzen spricht, das wissen wir nicht, ist alles möglich. Ist aber auch nicht so wichtig, auf welche Weise Gott jetzt genau zu Jeremia spricht. Jedenfalls merkt Jeremia zweifelsfrei, Gott meint mich. Kennst du diese Gott meint mich Momente? Also wenn Gottes Wort dich plötzlich trifft, wenn dir vielleicht heiß und kalt wird und du zweifelsfrei merkst, jetzt will Gott etwas von mir. Jetzt fordert er mich zu einem Glaubensschritt auf. Und du weißt, jetzt muss ich mich entscheiden, ob ich Gott gehorche oder eben nicht. Wie reagierst du darauf? Wie reagierst du auf diese Gott meint mich Momente? Wir werden uns gleich anschauen, wie Jeremia darauf reagiert, auf seinen Gott meint mich Moment. Aber bevor wir uns das anschauen und gucken, was wir daraus lernen können, möchte ich mir zunächst mit euch den Vers 5 anschauen. Weil das ist wichtig, damit wir verstehen, wie Gott an und durch uns handelt. Und vielleicht auch mal so ein schräges Berufungsverständnis so ein bisschen gerade gerückt wird. Also, Gott sagt hier zu Jeremia: Ehe ich dich im Mutterschoß bildete, habe ich dich erkannt. Und ehe du aus dem Mutterleib hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Nationen habe ich dich eingesetzt. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage. Nicht nur für Jeremia, sondern auch für uns. Also erstmal, ich habe dich erkannt. Das Wort erkennen, kennen in der Bibel, das ist extrem bedeutsam. Ja, also das ist jetzt nicht so, als ob ich sage, ich schaue auf meine Uhr und dadurch erkenne ich, wie spät es ist. Sondern erkennen, da geht es um Beziehung. Erkennen ist eine tiefe Vertrautheit. Das höchste Maß an Intimität. Ich stehe in einer engen Beziehung und in dieser Beziehung bin ich ganz und gar gesehen, verstanden, geliebt und angenommen. Das ist gemeint, wenn in der Bibel von Erkennen die Rede ist. Und das ist die Art und Weise, wie Gott uns kennt und schon immer gekannt hat. Schon bevor unsere Mütter mit uns schwanger wurden, hat Gott uns in der ganzen Fülle unserer Persönlichkeit, so wie er uns geschaffen hat, gesehen. Er weiß alles, er sieht alles, er versteht alles und er kennt uns besser, als wir selbst uns auf dieser Seite des Lebens jemals kennenlernen werden. Ja, also den vollen Durchblick auch über uns selbst, den werden wir einmal haben, wenn wir Gott so leibhaftig gegenüberstehen. Paulus drückt es in 1. Korinther 13, Vers 12 so aus: Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Also Gott sieht uns jetzt schon so, wie wir uns selbst und ihn einmal sehen werden, wenn wir vor ihm stehen, in seinem Reich. Die Frage, siehst du mich? Ich weiß nicht, ob euch die auch schon einmal im Kopf herumgegangen ist und noch viel mehr in eurem Herzen. Ich gehe davon aus, denn das ist eine ganz existenzielle menschliche Frage. Siehst du mich in dem, wer ich bin, was mich ausmacht, was ich bin und auch nicht bin? Siehst du mich? Dein Herr sieht dich. Und er kennt dich durch und durch. Und wenn du dem ein bisschen mehr nachspüren möchtest, und das ist wirklich sehr heilsam, wenn wir das tun, dann empfehle ich dir nochmal Psalm 139 als Lektüre. Wir haben ja schon einige Verse daraus gehört. Aber einfach mal zum ganz tief ins Herz sinken lassen. Nicht lesen und sagen, was muss ich jetzt tun? Und so, ne? Was muss ich jetzt bringen? Was muss ich jetzt leisten? Sondern lies den Psalm nochmal ganz in Ruhe und lass ihn einfach in dein Herz sinken. Also, Gott hat dich schon immer gekannt und erkannt. Und ehe du geboren wurdest, sagt Gott zu Jeremia, habe ich dich geheiligt. Gott selbst ist heilig und alles, was zu ihm gehört, ist auch geheiligt, ist heilig. Wodurch? Durch die Verbindung mit Gott, weil es in der Beziehung zu Gott steht. Wir sagen manchmal, ich bin doch kein Heiliger. Wenn du zu Gott gehörst, wenn Jesus Christus dein Herr ist, bist du ein Heiliger. bist du eine Heilige, weil du bist von Gott geheiligt. So, weil geheiligt sein von Gott heißt einfach, du gehörst zu mir, sagt Gott, ganz und gar. Und das nicht erst heute, sondern schon vor deiner Geburt, habe ich meine Absichten und meine Pläne mit dir begonnen. Das sagt Gott zu Jeremia und das dürfen auch wir uns von ihm sagen lassen. David drückt es in Psalm 139, Vers 16 so aus, deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim. Und in dein Buch waren alle meine Tage geschrieben, die noch werden sollten und von denen noch keiner war. Also das gilt dir und mir genauso. Wir sind für die Beziehung mit Gott geschaffen und wir waren schon in Gottes Gedanken, bevor unsere Eltern überhaupt ansatzweise etwas von uns geahnt haben. Schon bevor Gott uns geschaffen hat, hatte er großartige Ideen mit unserem Leben. Und er wusste genau, wie er dieses Leben mit uns gemeinsam gestalten will. Und er sagt zu Jeremia, ich habe dich zum Propheten eingesetzt. Nicht, weil Jeremias Leben sich so entwickelt hat, ne, dass Gott sich Jeremia so angeguckt hat und gedacht hat, ach, hätte ich gar nicht gedacht. Aber das könnte doch mal ein ganz passabler Prophet werden. Auch nicht, weil Gott jetzt irgendwie ein extrem großes Mitarbeiterloch hatte im Prophetendienst. Könnte ja sein, Propheten wurden ja oft mal umgebracht, ne? Und jetzt war jetzt gerade mal Mangel an Propheten da. Und Gott hat so über die Erde geschaut, nach Israel, nach Anatot. Und da kam gerade der Jeremia um die Ecke. Und da hat Gott gesagt, ach guck mal, Jeremia, stimmt, der ist gerade da auf dem Weg zu seinem Onkel. Mensch, eigentlich könnten wir den noch mal zum Propheten machen. Gut, der ist noch jung, 20 oder so, die meisten wurden erst später Propheten. Der Prophetendienst könnte schon auch sehr hart für ihn werden, weil das ist ja so ein empfindsamer Kerl. Aber naja, komm, wir haben Not, nehmen wir Jeremia. Was will man denn machen, wenn sonst keiner da ist, ne? Also so war es nicht. Gott hat Jeremia zum Propheten eingesetzt, weil dies sein Plan, seine Absicht von Anfang an war. Er weiß, was er tut und er kann, was immer er durch dich tun will, kann er durch dich tun. Er ist ja gar nicht auf unsere Fähigkeiten und unsere Möglichkeiten angewiesen. Und deshalb ist es auch so ein Unsinn, wenn wir ständig auf uns und unseren Mangel schauen und unserem Herrn dann auch noch erklären wollen, was wir alles nicht können. Denk mal an, er weiß das, weil er hat dich geschaffen. Das zeigt einfach unser Misstrauen und das zeigt unser Kontrollbedürfnis. Ja, auch unsere Angst. Und es zeigt wirklich, dass wir unsere eigene Rolle in diesem ganzen Berufungs- und Beauftragungsgeschehen massiv überschätzen. Es scheint ja tief in uns drin zu stecken, dass wir erstmal Einwände erheben und unsere Bedenken äußern, ne? Wenn Gott jetzt mit irgendeiner Idee da um die Ecke kommt. Kurt Tucholsky hat sinngemäß mal so gesagt, und wenn der Deutsche auch sonst nichts mehr hat. Eins hat er immer noch, Bedenken. Ja, und vielleicht sind wir Deutschen wirklich besonders begabte Bedenkenträger. Kann ja sein, wobei wir das auch in anderen Nationalitäten sehen. Und ich finde das so schön, hier bei Jeremia in der Bibel sehen wir es auch. Das menschliche Ja, aber. Ja, aber. Jeremia wird von Gott zum Propheten berufen. Das hat er so nicht erwartet. Schon gar nicht zu diesem Zeitpunkt. Er ist, wie gesagt, sehr jung für so eine Aufgabe, deutlich jünger als die meisten seiner Prophetenkollegen. Außerdem muss man eben auch sagen, dass das Amt des Propheten im Alten Testament schon eine ganz große Leidensbereitschaft erforderte. Ja, Propheten lebten gefährlich. Heute teilweise immer noch, aber okay. Sie wurden oft abgelehnt. Sie wurden oft angegriffen und sie mussten dem Volk ja auch oft unangenehme Dinge sagen. Ne? Sie durften auch Trost spenden, Hoffnung verbreiten, aber sie sollten eben auch die unangenehme Wahrheit sagen, weil Gott wollte ja sein Volk auf diese Weise dazu bringen, zu ihm wieder umzukehren, wenn sie sich verlaufen hatten. Ja, und so sollten Propheten eben oft auch sagen, was falsch war, wo man sich schuldig machte, wo man Gott den Rücken kehrte, wo Götzen angebetet wurde, wo Macht missbraucht, wo Menschen unterdrückt wurden und welche Konsequenzen es haben würde, wenn das Volk eben nicht zu Gott umkehren würde. Und das, ja, das war keine angenehme Botschaft, die man sich gerne sagen ließ. Propheten blieben oft unerhört und meistens waren sie ganz schön einsam. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Jeremia diese Aussicht, ein Prophet zu werden, gar nicht so reizvoll findet. Und ich verstehe auch, dass er sich von dieser Aufgabe überfordert fühlt. Ach, Herr, siehe, ich kann nicht gut reden und ich bin viel zu jung. Das sagt er. Und ähnlich hat sich auch Mose gefühlt. Na, als er das Volk aus der Sklaverei in Ägypten in die Freiheit, in das gelobte Land hineinführen sollte. Auch er war jetzt nicht zu jung, das kann man nun wirklich nicht sagen, aber er tat sich super schwer mit dem Reden. Und er konnte sich überhaupt nicht vorstellen, dass ihn irgendwer aus dem Volk oder auch eben der Pharao ernst nimmt und auf ihn hört. Gideon, der Israel aus der Hand der Midianiter befreien sollte, der fühlte sich total klein und jung und unbedeutend und viel zu schwach dafür. Und es spricht für Gottes Humor, dass Gottes Engel Gideon begrüßt mit den Worten: Du streitbarer Held, großartig. Während Gideon da so, ne? So, Elia, der war schon als Prophet mit Gott unterwegs und er hat auch ein paar mutige Dinge im Vertrauen auf Gott getan, hat Großartiges mit ihm erlebt, aber irgendwann wollte der nur noch die Brocken schmeißen, wollte lieber sterben, als so weiterzuleben. Er fühlte sich völlig allein gelassen, verlassen und einsam. Ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist, keiner ist mehr da, ich will nicht mehr. Jona sollte nach Ninive gehen und dieser Stadt das Strafgericht Gottes ankündigen. Jona hat nicht diskutiert, der ist gleich abgehauen. Ne? Gott hat ihn dann wieder eingefangen. Aber wir könnten diese Reihe beliebig fortsetzen und wir merken, wenn wir in die Bibel schauen, und ich empfehle das immer wieder, in die Bibel zu schauen, das ist schon sehr erhellend, dann sehen wir in ganz vielen Berufungsgeschichten das menschliche Ja, Aber. Und auch als Jesus-Nachfolger heute sind wir vielleicht manchmal ein bisschen schnell dran mit unserem Ja, Aber. Was ist dein bevorzugtes Ja, Aber? Das sieht ja bei jedem ein bisschen anders aus, ja? Also, vielleicht magst du ja mal drüber nachdenken, welcher Einwand kommt dir häufig ganz schnell über die Lippen, wenn Gott dich zu einem Glaubensschritt herausfordert? Das Problem mit dem Ja, Aber, also mein Gott kommt damit klar, aber das Problem mit dem Ja, Aber ist, dass ich damit mich auf mich selbst fixiere. Ja, ich schaue nur auf mich, meine Fähigkeiten, meine Möglichkeiten, meine Unmöglichkeiten, meine Vorgeschichte, meine Herkunft, meine Bildung, meine Vorstellungen, meine Pläne, mein Alter, meine Ressourcen, meins, 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 meins. Als ob diese Berufung an mir hinge und nicht an meinem Herrn. Und wenn ich diesen Gedanken nachgehe, dann ziehen sie mich völlig in ihren Bann. Und dann bremsen sie mich aus und dann werden sie verhindern, dass ich Jesus befreit nachfolge, dass ich auf das zugehe, wo er mich hinführen will, dass ich in seiner Vollmacht handle und dass ich in seiner Fülle lebe und agiere. Das alles wird dann nicht passieren. Corrie ten Boom hat mal gesagt, nicht fragen, was kann ich, sondern was kann er nicht. Gott ist nicht sauer auf Jeremia. Er erklärt ihm einfach, dass er der Handelnde ist. Und er spricht dem zögerlichen Jeremia sein Fürchte dich nicht zu. Und das finde ich so fantastisch in dieser Geschichte, Gott macht so sehr deutlich, dass er als der, der beruft und der sendet, der Handelnde ist und dass er, Gott, auch dafür sorgt, dass Jeremia diese Berufung leben kann. Und ich finde das also sehr auffallend. Hier kommt nur ein kleiner Satz von Jeremia, ne? Ach Herr, Herr, ich kann nicht und ich bin zu jung und geht nicht. Und 9-mal in diesen paar Versen spricht Gott in Zusammenhang mit der Berufung Jeremias von sich. Ehe ich dich gebildet habe, habe ich dich erkannt. Ich habe dich geheiligt. Ich habe dich zum Propheten eingesetzt. Ich sende dich. Ich gebiete dir, was du sagen sollst. Ich bin mit dir, um dich zu erretten. Ich lege meine Worte in deinen Mund. Ich bestelle dich über die Nationen und über die Königreiche, um abzureißen und niederzureißen, zugrunde zu richten. Also das zeigt, dass er auch eine Negativbotschaft mitzuteilen hatte. Aber auch um zu bauen und zu pflanzen, um Hoffnung zu verbreiten. 9-mal sagt Gott ich in diesen wenigen Versen. Ist es nicht großartig, wie eindrücklich Gott das macht, dass er der Handelnde ist? Dem großen, souveränen Gott, der alles allein tun könnte, was auch immer er tun will. Ich meine, er hat es auch geschafft, ohne dich und mich diese Welt zu erschaffen. Ne? Also das nur mal nebenbei bemerkt. Aber diesem großen und souveränen Gott, dem gefällt es, mit uns und durch uns zu handeln. Und wir dürfen mit ihm gemeinsam ans Werk gehen und dürfen uns ihm zur Verfügung stellen für das, was er durch uns tun will. Was für eine Ehre! Was für eine Ehre! Das ist ein echtes Vorrecht. Es mag ja sein, dass Gottes Ideen für dich eine Nummer zu groß sind oder auch mehr als eine Nummer. Es mag sein, dass du nicht gut reden kannst, dass du keine dolle Schulbildung genossen hast, dass deine Kraftreserven begrenzt sind. Ja, dass du gravierende Einschränkungen hast, ein ängstlicher Typ bist, dass du keine Gaben hast, die so besonders hervorstechen, ja? Und dass dir für alles, wofür Gott dich beauftragt, auf Anhieb eine ganze Handvoll, mindestens eine Handvoll geeigneterer Kandidaten einfallen. Ja, vielleicht findest du das jemand, der nicht so blass, bunt, jung, alt, emotional, sachlich, strukturiert, unstrukturiert, introvertiert, extravertiert, was weiß ich, was alles ist wie du, dass er diese Aufgabe besser erfüllen könnte. Und weißt du was? Aus menschlicher Sicht hast du damit vielleicht sogar recht. Nur das ist ja gar nicht das Thema. Es geht ja nicht um dich oder um mich, um das, was wir uns vorstellen können, was wir schaffen können. Es geht um den allmächtigen Gott, der seine Kraft an dir zeigen will. Der kann das in deiner Stärke und in deiner Schwäche tun, völlig egal. Er will seine Kraft an dir zeigen und er will sich in seiner Gemeinde verherrlichen. Und er lässt sich nicht in unser kleines Denken pressen. Und unsere Schwachheit hindert seine Wirkungskraft in keiner Weise. Denkst du, das, wozu dein Herr dich gerade herausfordert, dass du das garantiert nicht schaffen kannst? Ja, willkommen im Club. Macht ja auch nichts, weil er will es durch dich tun. An dir und mit dir gemeinsam. Bist du dabei? Das wünsche ich uns sehr. Amen. Lieber Herr, danke, dass du so ein großartiger Gott bist, dass du allmächtig bist, dass dir keine Sekunde unseres Lebens aus der Hand gleitet, Danke, dass du wirklich weißt, was du tust. Und dass, auch wenn manches mir mit meinem begrenzten Denken eben nicht so grandios vorkommt oder so, danke, dass du dich davon nicht aufhalten lässt. Danke, dass du größer bist als unser Denken. Und ich wünsche mir so sehr für mein Leben und ich bitte dich, dass du in uns allen auch wirklich diesen Wunsch lebendig hältst, dass wir mit dir unterwegs sind, so wie du es dir vorstellst, so wie du mit uns leben willst, so wie du uns gebrauchen willst. Herr, bewahre uns davor, dass wir hinter dem zurückbleiben, was du schon in diesem Leben an und durch uns tun willst, dass wir den Segen nicht blockieren, den du über uns ausschütten willst. Herr, danke, dass wir mit dir gemeinsam ans Werk gehen dürfen. Danke, dass wir bei dir geborgen sein dürfen. Dass du unser Schirm, unser Schutz bist, unser Halt, unser Trost, unsere Sicherheit, unsere Zukunft, unsere Hoffnung. Herr, schenk, dass wir wirklich dein Licht in uns nicht abdecken aus Angst. Und dass wir uns dem Wirken deines Geistes in uns nicht in den Weg stellen, sondern dass dein Heiliger Geist wirklich frei uns fließen kann, dass du ausräumst, was deinem Wirken im Weg steht und dass deine Gnade durch uns auf die Menschen um uns her fließt und dass wir diese Botschaft der Rettung und der Erlösung, die wir selbst erfahren durften, dass wir die frei und froh weitergeben, so wie du es uns eben aufträgst. Herr, lass uns quicklebendige Zeugen sein deiner Liebe und halte uns in der engen Bindung an dich. Und wenn wir auf Wegen unterwegs sind, die wir nicht gehen sollen, die wir aus Angst gehen oder aus in unserem Eigensinn, also die uns von dir wegführen, dann führ du uns zurück auf dem Weg, der zum Leben führt. Dir sei die Ehre heute und für alle Zeit.